Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Fast jeder zweite Vollzeitbeschäftigte will zur Teilzeitarbeit wechseln, wenn er dazu die Möglichkeit vom Arbeitgeber bekommt. So eine repräsentative Studie der HDI. Am stärksten sei der Wunsch nach kürzerer Arbeitszeit bei den Beschäftigten unter 40 Jahren. 3/4 aller Beschäftigten plädieren der Studie zufolge zudem für die Einführung der 4-Tage-Woche in ihrem Unternehmen. Mein heutiger Gast begleitet Menschen durch ihre persönliche Weiterentwicklung. Er unterstützt seine Gegenüber, ihre wirklichen Bedürfnisse im Job und Privatleben zu erkennen, ihre Ziele zu definieren und Wege zu finden, diese selbst zu erreichen. Herzlich willkommen, Michael Wilke. Wir kennen uns ja doch schon einige Jahre. Wir sind uns vor, ja, ich würde mal sagen, gut 10 Jahren hier in der Hauptstadt das erste Mal begegnet. Du bist mittlerweile als systemischer Personal- und Business-Coach tätig in Berlin. Ich habe schon erwähnt, wo du auch ab und zu als Schlager-DJ auflegst.
Richtig.
Ja, was wiederum gut und wunderbar zu Schlagerradio passt. Das perfekte Match eigentlich, wie im Beruf, sollte miteinander irgendwie funktionieren. Gelernt hast du aber was ganz anderes. Erzähl mal kurz.
Genau, ich komme eigentlich auch aus den Medien, habe Zeitung gemacht, habe Radio gemacht, bin irgendwann in die PR gegangen und von dort dann in die interne Unternehmenskommunikation, was ja immer ganz viel mit Veränderung zu tun hat. Und da hat es eigentlich für mich schon angefangen, Menschen durch diese Veränderung von Unternehmen auch zu begleiten und zu gucken, was brauchen denn die Mitarbeitenden, um mitzukommen, um mitzugehen. Man sagt ja immer, wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Dafür muss ich aber auch wissen, wo sie sind.
Hm. Du warst ja vorher im, ich glaube, Finanzbankenbereich irgendwie tätig. Gab es da irgendwann diesen einen Schlüsselmoment, in dem du für dich entschieden hast, okay, jetzt wechsle ich mal so ein bisschen die Seite und berate Menschen?
Ja, schon. Das war vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit dem Thema neues Arbeiten, agiles Arbeiten, was ja gerade auch durch diese Welt und die Unternehmen geistert. Zu Recht finde ich, ich finde das wirklich gut. Nur da habe ich gemerkt, dass diese neuen Formen von Arbeiten nicht nur neue Methoden sind, die angewendet werden, sondern dass ganz viel mit Verhaltensänderungen zu tun hat. Und da habe ich angefangen, mich zum systemischen Personal- und Business-Coach ausbilden zu lassen, um Menschen auch da begleiten zu können, weil es ja eine persönliche Verhaltensänderung ist.
Mhm. Kann sich eigentlich jeder Coach nennen?
Theoretisch kann sich jeder Coach nennen. Es ist kein geschützter Berufsbegriff, keine geschützte Bezeichnung. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Coaching Akademie Berlin. Die ist auch in der European Coaching Association Mitglied und vertreten. Das heißt, es ist offiziell zertifiziert. Mittlerweile arbeite ich da auch als Dozent in der Ausbildung von neuen Coaches. Und das ist mir persönlich auch wichtig, dass ich den Background habe, fachlich und auch von der Erfahrung, wenn ich Menschen durch ihre Veränderungen begleite.
Das hört sich seriös an, ist es auch in dem Falle. Coaching bedeutet für dich auch, das hast du mir gesagt im Vorgespräch, eine Begegnung zweier Menschen auf Augenhöhe. Wie viel Augenhöhe fehlt uns allen im Alltag?
Ich glaube, das können die am besten beantworten, die das Gefühl haben, dass mit ihnen nicht auf Augenhöhe umgegangen wird. Und in der Regel fällt das denen auf, die über die hinweggeschaut wird.
Aber das sind ja dann doch einige, oder?
Das sind, glaube ich, ziemlich viele. Wenn man mal so in sich geht, fällt mit Sicherheit jedem so ein, zwei Situationen auch aus der Vergangenheit ein, wo es nicht so war. Mhm. Ob das im beruflichen Kontext ist, ob das privat ist, bei Freunden, in der Beziehung. Niemand mag das so von oben herab behandelt zu werden.
Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu Beginn zu erwähnen. Du berätst gegenüber nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch, wenn es um private Themen geht, auf die wir dann später noch zu sprechen kommen.
Genau, die Themen sind bei mir deswegen auch Personal und Business, also private Themen und auch berufliche, geschäftliche Themen. Ich unterscheide da auch nicht wirklich, weil letztendlich sind wir ja auch im Beruf die gleichen Menschen wie zu Hause und privat.
Ja, für wen ist denn so ein Coaching geeignet oder wer sollte eher nicht zu dir kommen?
Geeignet für ein Coaching, es sind alle Menschen, oder ein Coaching ist geeignet für alle Menschen, die vor einer Veränderung stehen. Entweder, weil sie sich selber verändern möchten, weil sie merken, ah, da stimmt was nicht, das hätte ich gerne anders. Oder weil sich die Umwelt ändert, weil sie vor einer Veränderung stehen. Ob das eine berufliche Veränderung ist, ob das eine private Veränderung ist. Und merken, okay, da bräuchte ich vielleicht Unterstützung, um für mich einen Weg zu finden, wie ich da durchkomme. Und zwar so, dass es für mich passt.
Gab es da auch schon Momente, in denen du gesagt hast, ja, danke, dass du zu mir gekommen bist, aber es ist eigentlich schon zu spät oder ich kann dir leider jetzt nicht mehr helfen?
Nee, zu spät ist es grundsätzlich nie. Mhm. Was nicht geht, ist natürlich, wenn jemand kommt und sagt, oh, mein Partner, der macht immer das und das und ich hätte gern, dass der damit aufhört. Ich möchte, dass also der ein bisschen
Beziehungscoaching, ja?
Nee, oder auch privat. Ich will, dass mein Chef ein bisschen freundlicher mit mir redet. Da können wir natürlich nicht dran arbeiten, weil der Chef ja nicht da ist.
Ja.
Was wir dann machen können, ist natürlich zu gucken, wie gehst du denn damit um, dass er das nicht tut.
Hm. Du hattest aber jetzt noch kein Coaching, in dem der, jetzt da du das Beispiel erwähnt hast, der Arbeitnehmer neben dem Chef steht und beide zu dir kommen. Das gab es so noch nicht. Dass du beide vermittelt hast oder miteinander gecoacht hast.
Im beruflichen Kontext kommt das relativ oft vor, dass das Vorgesetzte für einen Mitarbeitenden oder dass die ein Coaching vereinbaren und sagen, hier, du, ich sehe da Entwicklungsbedarf, mach mal ein Coaching.
Also der Arbeitgeber kommt auf dich zu und sagt, ich habe ja Max Mustermann, der macht seinen Job ganz okay, könnte aber vielleicht noch ein bisschen besser sein, kümmere dich mal um den.
Genau, und dann rede ich vorher mit beiden getrennt voneinander, um zu gucken, welche Ziele hat denn Max Mustermann, wo möchte er denn hin?
Ja.
Und welche Ziele hat der Chef von Max Mustermann für Max Mustermann, wo möchte er denn mit ihm hin?
Jetzt sind wir schon bei Max Mustermann hängen geblieben. Wie fühlt sich denn Max Mustermann, wenn er mitbekommt, dass sein Chef ihn angemeldet hat für ein Coaching? Kann man das charmant herüberbringen?
Das Beste ist, wenn der Chef vorher mit seinem Max Mustermann mal drüber spricht.
Okay.
Damit ist schon mal viel getan. Ja. Und bisher war es so, dass dann auch die Max Mustermanns dieser Welt gesagt haben, ja klar, sehe ich auch, ist cool, lass uns das mal machen.
Mhm. Gut, wir gehen mal ein bisschen weg vom Max den Klientinnen und Klienten. Also du hilfst ihnen ja, Potenziale zu aktivieren. Auch darüber sprechen wir gleich noch. Was sind denn die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Coaching? Auf was kommt es da an?
Also die Grundvoraussetzung ist die Bereitschaft, auch an sich arbeiten zu wollen. Allein die Erkenntnis, oh, da ist irgendeine Baustelle, die möchte ich gern bearbeiten, ist schon der erste Schritt zur Lösung letztendlich. Und dann geht es auch wirklich darum, da offen zu sein, für Wege zu haben. Ich mache ja keine klassische Beratung, sondern ich helfe Menschen dabei, die für sie passende Lösung zu finden. Es gibt da auch kein richtig und kein falsch, sondern es muss passen. Und ob es passt, entscheiden allein meine Klienten, nicht ich.
Du hast das erwähnt, du bist kein Berater. Anders als ein Berater gibst du im Coaching keine konkreten Lösungsvorschläge, sondern du schaffst durch deine Arbeitsweise den Raum, Lösungen und den Weg dorthin selber zu arbeiten.
Genau.
Okay.
Ich kann ja auch keine Beratung machen, weil mein Ansatz ist, ich gehe davon aus, dass jeder Klient am besten weiß, was die beste Lösung für ihn ist. Das kann auch nur derjenige wissen, weil er ja natürlich seinen Background kennt, er weiß, was er braucht und was er kann und was da ist. Und die Dinge, die vielleicht noch im Verborgen liegen, da helfe ich, die rauszuwühlen und rauszukriegen.
Und da spielt Diskretion auch eine große Rolle.
Auf jeden Fall.
Also diese Gespräche finden dann in einem geschützten Rahmen statt.
Die finden in einem geschützten Rahmen statt, die finden höchst vertraulich statt. Ich rede da mit niemandem drüber. Auch nicht, um nochmal kurz zu dieser Chef-Max-Mustermann-Situation zu kommen, auch nicht dann mit dem Vorgesetzten. Das macht dann der Klient.
Da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Das ist schon viele Jahre her. Jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber nein, also ich hatte vor ungefähr, ich muss mal überlegen, 14 Jahre ist das, glaube ich, her, bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber eine lustige Situation. Da wurde ein Coach eingekauft, der sollte uns Kolleginnen und Kollegen interviewen, was uns gefällt oder auch nicht so gefällt, was man besser machen kann. Gab dann Einzelgespräche, natürlich alles hoch, vertraulich. Und dann haben wir uns dem auch so ein bisschen anvertraut und die Gespräche waren vorbei und gefühlt 3 Monate später hat er dann bei uns angefangen. Der Chef hat ihn eingekauft als Arbeitnehmer und war dann in einer Führungsfunktion in diesem Unternehmen tätig und wusste natürlich alles über uns. War dann auch nicht so praktisch. Also auch das kann passieren, das ist bei dir natürlich nicht. Du bist selbstständig bzw. freiberuflich tätig. Dich kann man jetzt nicht irgendwie abwerben, für ein Unternehmen zumindest ist es nicht geplant. Ja? Also du gehst da sehr diskret, also sehr vertrauensvoll mit den Informationen um, die du von den Angestellten oder von deinem Gegenüber erhältst.
Genau.
Okay. Was müssen denn die Klienten mitbringen oder was sollten sie nicht?
Was müssen sie mitbringen oder was müssen sie nicht?
Naja, also wie was sollte ich denn, also du hast ja schon gesagt, man sollte sich einlassen können auf Veränderungen, man muss auch über vieles nachdenken. Gab es Situationen, dass Menschen zu dir kamen, wo du das Gefühl hattest, sehr schnell, das bringt überhaupt nichts, die möchten sich nicht verändern oder mal über einiges nachdenken?
Nee, das bringt nichts, den Gedanken hatte ich noch nicht. Weil alles, was passiert, bringt irgendwas. Vielleicht ist es nicht sofort ersichtlich, aber alles, was da ist, ist immer für irgendwas gut. Mhm. Selbst wenn die Erkenntnis da ist, okay, der Klient möchte gern sein Problem noch ein bisschen behalten. Das kann ja auch eine Lösung sein, die im Sinne des Klienten ist, um es einfach zu haben und vielleicht sagen zu können, ah, ja, und das ist alles irgendwie so schwierig und das lässt sich nicht ändern und selbst ein Coach war irgendwie da. Das kann auch eine Lösung sein für den Klienten, zu sagen, nee, ich behalte das noch ein bisschen. Vielleicht ist dann zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit dafür da.
Und es gibt wahrscheinlich auch ein Kennenlerngespräch, man beschnuppert sich erstmal und steigt dann ein.
Genau, es gibt vorher ein Kennenlerngespräch, das ist komplett unverbindlich, wo wir kurz drüber reden, was ist dein Thema, wo bist du gerade, wo möchtest du vielleicht hin, um dann auch zu gucken, passt das mit uns beiden oder nicht, weil das ist letztendlich, es ist ja eine sehr persönliche Arbeit und da sollte auch das Vertrauensverhältnis da sein und wenn es nicht da sein sollte, dann darf das jede Seite auch sagen und sagen, ja, ich kann mir vorstellen, mit dir zu arbeiten oder eben auch, nee, irgendwie passt es nicht.
Bei vielen geht es ja auch um die Suche nach mehr Balance im Leben. Dass sie vielleicht auch endlich der Mensch sein wollen, der sie schon immer sein wollten, aber irgendwie nie konnten.
Genau. Oder schon sind und es nur noch nicht wissen. Ja, dieses Thema Balance, viele sagen immer Work-Life-Balance. Ich nenne das gerne Life-Balance, weil wir ja gesagt, Work ist ja auch Teil des Life.
Im besten Falle.
Im besten Falle. Und das ist natürlich auch sehr individuell, wie das denn aussieht. Also das ist ja auch bei jedem wieder anders. Leute, die darin aufgehen, 12 Stunden am Tag zu arbeiten, das ist super. Die kommen dann aber wahrscheinlich auch nicht. Und das ist einmal diese Vereinbarkeit von dem beruflichen Thema mit allem, was im Privaten ist. Ob das Beziehungen ist, ob das Hobbys sind, ob das Freizeitthemen sind. Das Thema Selbstverwirklichung spielt damit, die auch auf beiden Seiten des Lebens stattfinden kann, um dann zu gucken, was brauchst du denn eigentlich? Was ist dir wichtig? Was ist schon da und wo gibt es vielleicht das, was es noch nicht gibt?
Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass viele die Krise nicht als Chance sehen. Du arbeitest sehr lösungsorientiert. Was ist für dich lösungsorientiert? Ist es der richtige Umgang mit Veränderungen oder dass man diese Veränderung wirklich auch aktiv gestaltet und die angeht? Oder was darf ich darunter verstehen?
Also lösungsorientiert ist für mich und meine Arbeit eben der Blick auf das Ziel, auf die Lösung. Wo möchte ich hin? Ja, wir reden noch kurz über das Problem, damit klar ist, was da ist. Aber wir analysieren das Problem nicht. Also ich sage immer, der Lösung ist egal, wo das Problem herkommt. Weil wenn ich eine Lösung habe, dann beschäftige ich mich ja nicht mehr mit dem Problem. Und das ist mein Ansatz, eben nach vorne zu gucken. Wo möchtest du hin? Was ist alles schon da? Tu mal so, als ob du das erreicht hast. Und was ist dann anders als jetzt? Also so diesen Unterschied zu bilden, ohne zu analysieren, wo das Problem herkommt.
Täuscht mein Eindruck, dass wir alle als Gesellschaft im Leben viel zu viel über Probleme sprechen, aber viel zu wenig uns der Lösung dieser Probleme widmen?
Ja, ich denke, also ich wundere mich auch immer, dass wenn ein Problem da ist, ob das gesellschaftlich ist oder auch politisch oder auch in einer Beziehung oder im Job, wir sind ja immer sofort dabei zu gucken, wo kommt es her und vor allen Dingen, wer ist daran schuld? Und wenn wir das rausgefunden haben, wissen wir, wo es herkommt und wer daran schuld ist. Aber es ist immer noch da, es ist noch nicht gelöst. Und diese Energie, das Problem zu analysieren und einen Schuldigen zu finden, die möchte ich gerne nutzen, um zu gucken, okay, wie können wir denn mit dieser Energie in Richtung Lösung gehen.
Also der Schuldige ist ja im Zweifel immer der Gegenüber.
Immer.
Also ich hoffe nicht du, aber irgendjemand anderes. Was sind denn die Themen, mit denen Menschen zu dir kommen?
Das sind verschiedene Themen. Also viele Themen kommen wirklich aus dem Arbeitskontext, aus dem beruflichen Kontext, wo irgendwie so, ja, ich bin unzufrieden, es fehlt mir was, Gehalt ist irgendwie gut, aber mir fehlt trotzdem irgendwie was, so ein bisschen die Erfüllung. Ich möchte mich einbringen. Die Sinnhaftigkeit wird oft hinterfragt von dem, was man beruflich tut. Damit geht es oft los. Und dann kann man natürlich schauen, wo ist es denn? Und was muss dahin?
Es gibt ja diese Studie, die ich schon kurz erwähnt habe, ganz aktuell. Da war es so, dass 2020 für 69% der Berufstätigen unter 25 Jahren, also die jungen Arbeitnehmer, ein Leben ohne Beruf nicht vorstellbar war. 69%. Mhm. Jetzt sind es noch 58, also da bewegt sich was. Ja. Die Bindung zum Job und zum Unternehmen nimmt anscheinend weiterhin ab.
Ich glaube, da ist auch durch die Corona-Jahre viel passiert, weil ich war vorher, wie gesagt, ja in einem Konzern angestellt und da war halt wirklich Homeoffice im Prinzip kein Thema. Mhm. Plötzlich musste es sein und jeder hat gemerkt, das funktioniert. Und es funktioniert sogar teilweise sehr gut. Und auch diese Vereinbarkeit von ich bin im Büro beziehungsweise im Homeoffice und kriege es aber trotzdem noch auf die Reihe, sich mich um meine Kinder zu kümmern, irgendwie um Familie und Freunde, sofern das Corona-bedingt möglich war.
Ja.
Aber jeder Arbeitnehmer, jeder arbeitende Mensch hatte viel mehr Möglichkeiten, Beruf und Privat unter einen Hut zu bringen. Und jetzt gehen wir wieder so ein bisschen zurück ins normale Leben, wie es vorher war. Wobei ich denke, es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und natürlich das, was die Leute in dieser Zeit für sich gelernt haben, diese Vereinbarkeit von Beruf und privaten Dingen, natürlich wollen die das jetzt auch noch haben. Warum sollen sie das jetzt nicht machen? Weil wir haben ja gesehen, es funktioniert. Und da gilt es jetzt, Wege zu finden.
Ist es denn so, dass da eher die Leidenschaft, die Berufung fehlt oder vielleicht auch die Unzufriedenheit mit dem, was man macht? Ich hatte auch wieder in der Studie gelesen, dass jeder dritte Beschäftigte, 37%, angegeben hat, heute in dem Beruf zu arbeiten, den er sich immer gewünscht und angestrebt hat. Nur 37%, das sagt doch auch viel aus.
Das sagt viel aus und da gibt es auch Studien, die zeigen, dass sich das, was Menschen antreibt beruflich, dass sich das geändert hat.
Mhm. Was rätst du mir denn? Jetzt bin ich Max Mustermann, ich arbeite vielleicht in einem Beruf, der mir überhaupt keinen Spaß macht. Soll ich kündigen? Soll ich um meine Begeisterung kämpfen? Kann die sich noch einstellen? Was würdest du mir jetzt hast du mich natürlich nicht wirklich kennengelernt, du kennst die Hintergründe nicht, aber geh mir mal davon aus, wir hatten schon einige Sitzungen. Macht es überhaupt Sinn, dann noch zu kämpfen oder sollte man komplett neu starten?
Also erstmal raten würde ich dir gar nichts, sondern ich würde mit dir daran arbeiten, was ist dir denn wichtig? Was brauchst du denn? Und dann auch einen Vergleich zu machen, wie ist es, wenn das alles erfüllt ist, wenn all deine Bedürfnisse erfüllt sind, was ist dann anders als jetzt? Ich hatte mal ein Beispiel mit einer Klientin, da ging es genau darum, mein Job ist super, das macht mir Spaß, ich verdiene da gutes Geld und zwar sogar auch mehr, als ich eigentlich brauche und das ist alles schön. Und gleichzeitig fehlt mir aber diese Erfüllung und ich weiß nicht, wie ich die aus dem Job holen soll. Und mit ihr habe ich dann gearbeitet und sie kam dann zu dem Schluss, dass die Erfüllung ja gar nicht unbedingt aus dem beruflichen Kontext kommen muss. Sie wollte was machen, was Einfluss auf diese Gesellschaft hat, was irgendwie andere Menschen unterstützt, was so ein bisschen karitativ ist.
Also was Sinnstiftendes.
Was Sinnstiftendes. Das war im Job so nicht gegeben für sie. Natürlich war der Job jetzt auch nicht unwichtig, aber eben so dieses Karitative, dieses Unterstützende war da nicht drin. Und in der gemeinsamen Arbeit hat sie gesagt, naja, ich kann das ja privat machen. Ich kann ja ehrenamtlich mich engagieren für einen Verein, für eine Stiftung. Und das war so erhellend für diese Frau. Das war so schön auch anzugucken und das mitzubekommen, wie da plötzlich was aufgeht und sie da wirklich auch Tränen in den Augen hat und da so happy drüber war, diesen Weg jetzt zu sehen, das kann auch woanders herkommen.
Das heißt aber auch, dass dich solche Rückmeldungen danach auch erreichen. Die Gegenüber kommen auf dich zu und sagen, Mensch, du hast mir wirklich geholfen, Michael, jetzt geht es mir deutlich besser.
Genau. Das passiert auch oft dann in den Sitzungen schon. Also das war wirklich am Ende einer Sitzung, wo sie dann plötzlich so, wie geil, wie super und toll. Und natürlich, die melden sich auch oft danach, nee, das ist so super, und guck mal, was ich jetzt mache, toll.
Ist es vom Geschlecht her, sind es eher die Damen oder die Herren, die zu dir kommen, oder kann man das so nicht sagen? Scheuen sich Männer eher vielleicht auch Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Nee, ich glaube, so wirklich unterscheiden und trennen kann man das nicht. Ich finde, Männer sind vielleicht manchmal haben ein bisschen mehr Vorbehalte, wenn es darum geht, sich mit sich selber zu beschäftigen und mit Emotionen und Gefühlen und Werten zu beschäftigen. Und die Arbeit kann sehr emotional sein. Da sind auch teilweise Elemente drin, die mit Metaphern arbeiten, die ein bisschen mit Trance-Elementen arbeiten, so in die Hypno-Coaching-Richtung gehen. Da sind Männer erstmal so ein bisschen vorbehalten gegenüber. Wenn sie aber dann das miterleben und mitmachen und da sich öffnen für, dann sind die total happy. Und meinen, cool, und so habe ich das ja noch nie gesehen. Und guck mal, was da alles geht und was da alles möglich ist. Weil es ganz woanders stattfindet, statt ausschließlich im Kopf.
Ich hatte vor einigen Monaten hier eine Domina zu Gast, Lady Susan, Und der älteste Kunde von Lady Susan war knapp über 90. So, also auch nicht mehr berufstätig, aber hatte doch noch ein bisschen Spaß in seinem Leben.
Und mehr Zeit.
Und mehr Zeit, genau. Die Work-Life-Balance, die stimmte. Ich hoffe, er hört zu und kann auch sein Leben genießen weiterhin. Wie ist das bei dir vom Alter her? Auch da die Frage, du bietest ja auch Trainings an für Bewerbung, Forschungsgespräch. Wo geht's da los? Wo hört's da auf? Hast du auch Menschen, die nicht mehr berufstätig sind, die zu dir kommen? Oder sind das eher schon Leute mit im Angestelltenverhältnis oder Selbstständige?
Die meisten sind wirklich im Arbeitsleben drin, aber da wirklich von allem, also von Anfang 20 bis irgendwie so in die 50er hinein. Mhm. Angefangen mit der Frage, ich bin jetzt mit dem Studium fertig und irgendwie, ja, super Thema, was ich da studiert habe, alles toll, aber eigentlich will ich das jetzt nicht mich den Rest des Lebens damit beschäftigen, was könnte ich denn stattdessen tun, um da auch wirklich so eine Zukunft aufbauen, so ein Bild aufbauen mit, es ist alles so, wie du es möchtest und was ist da alles? Mhm. Das ist die eine Seite und die andere ist wirklich auch Leute, die so im letzten Drittel ihres Berufslebens stehen, die sagen, ja, irgendwie, nee, alles gut, aber irgendwas fehlt noch, so wie das Beispiel von vorhin, um dann zu gucken, ja, was ist das?
Du gehst aber auch in die Unternehmen, Stichwort Konflikte im Team, kommt ja durchaus vor. Wie gehst du daran, wenn du so eine Herde von wild gewordenen Arbeitnehmern vor dir hast, keiner kann mit dem anderen? Also gibt es da den einen, der da schuld ist oder wie machst du das? Nee. Um wen kümmerst du dich denn da zuerst?
Genau. Also dass da wirklich alles in Schutt und Asche liegt, hatte ich noch nie. Okay. Dass da wirklich keiner den anderen versteht und das ist dann glaube ich auch eher was für jemand anderen.
Da könnte ich dir auch Unternehmen nennen, da ist das durchaus der Fall.
Aber selbst wenn das so wäre, dann mit einem Team zu arbeiten und zu gucken, was verbindet euch denn? Mhm. Und wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Wo ist denn vielleicht auch das gemeinsame Ziel? Und wo sind aber auch eure persönlichen Ziele? Weil das passiert im Business-Kontext, wenn es um Teams geht, nach meiner Meinung nach viel zu selten, dass dort wirklich über die Menschen gesprochen worden werden, die dieses Team sind. Die bringen alle Fähigkeiten mit, die bringen alle Wünsche mit und alle eigene Ziele mit. Und dieses Fähigkeiten-Thema, das kommt ziemlich oft irgendwie rum, auch im Bewerbungsgespräch, wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf. Mhm. Das ist so eine häufigste Frage, wenn es wirklich um eine Bewerbungssituation geht. Ja, dann fragen die mich um meine Stärken und das weiß ich nicht. Also Schwächen kann ich 500 Stück aufzählen, aber Stärken, keine Ahnung. Und daran zu arbeiten und Bewusstsein dafür zu bekommen, welche Stärken jemand hat, was alles dabei ist, das ist sehr schön für mich, aber natürlich auch für meine Klienten und Klientinnen.
Das ist ja ein Riesenthema. Also viele beschäftigen sich, wenn man Glück hat, noch mit dem Onboarding. Ich fange irgendwo neu an im Unternehmen. Die ersten, keine Ahnung, 30, 60, 90 Tage. Vielleicht habe ich noch einen Paten, der sich um mich kümmert. Mir hilft, die Kollegen kennenzulernen. Aber spätestens, wenn man den Entschluss getroffen hat, auch das Unternehmen wieder zu verlassen, und man kündigt ja oft wegen des Vorgesetzten oder vielleicht auch wegen Kollegen, mit dem Offboarding sieht es dann schlecht aus. Da ist man dann mal alleine auf dem Flur.
Genau. Oft.
Ja, nicht immer, aber in den meisten Fällen. Genau. Riesiges Thema in vielen Unternehmen, da noch ist noch Luft nach oben. Es gibt ja im Arbeitsumfeld auch Purpose, großes Thema, Sinnhaftigkeit der Arbeit im beruflichen Kontext. Was steckt da dahinter? Warum ist Purpose so wichtig?
Purpose ist ja, das ist so ein Buzzword, was auch gerade wieder so unterwegs ist. Für mich geht es dabei um die Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Also warum stehen wir morgens auf und wofür ist das eigentlich gut, was ich hier mache? Das kann für mich persönlich sein, das kann aber auch was sein, was irgendwie einen Einfluss auf die Gesellschaft hat, auf irgendwas. Und darüber zu sprechen, kann sehr erhellend sein, kann übrigens auch für Führungskräfte sehr erhellend sein, zu wissen, warum sind denn eigentlich meine Mitarbeitenden da? Mhm. Weil die Aufgabe in meinem Verständnis einer guten Führungskraft ist, A, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen arbeiten wollen, in der sie sein wollen und gleichzeitig aber auch die Menschen weiterzuentwickeln. Und um das zu können, muss ich natürlich wissen, wo sie hinwollen.
Ist aber für mich auch als Arbeitnehmer wichtig zu wissen, warum mein Chef überhaupt existiert.
Richtig.
Ja, also das gegenseitige Verständnis, welche Aufgabe hat jemand. Findest du, dass man zu wenig miteinander spricht, dass die Kommunikation auch in Unternehmen oft leidet?
Ich finde, teilweise wird zu viel gesprochen über die falschen Dinge. Es geht ja im Business-Kontext und auch in Unternehmen sehr viel um Unternehmensziele und was müssen wir erreichen, was müssen wir machen. Dann kommt der Kundenfokus, wenn wir Glück haben. Mhm. Und irgendwann geht es dann auch mal um die Mitarbeitenden. Und zwar um den menschlichen Aspekt da drin. Auch wenn es Teamkonflikte sind, die du vorhin schon angesprochen hast, da geht es ja darum, dass zwei Menschen oder auch mehrere, dass die beiden miteinander einen Konflikt haben. Das ist nichts Geschäftliches und nichts Prozessuales, das ist ein menschliches Thema. Und das ganze Thema Unternehmenskultur wird, finde ich, immer viel zu oft nur mit Prozessen und Abläufen in Verbindung gebracht, ja, und viel zu wenig mit dem Faktor Mensch. Und
also Wertschätzung, Anerkennung, Respekt.
Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, Augenhöhe, und zwar auf allen Ebenen. Das hat nichts mit Hierarchie zu tun. Und darüber sollte, finde ich, mehr gesprochen werden.
Ist doch auch so, das Feedback findet oft nur einseitig statt. Der Vorgesetzte teilt seinem Mitarbeiter mit, das hast du gut gemacht oder eben auch nicht. Mhm. Aber als Angestellter traut man sich selten, seinem Vorgesetzten, seinem Chef auch mal zu sagen, was man vielleicht sich an ihm noch, also was könnte er besser machen, was sollte er arbeiten. Das traut man sich oft nicht, weil man Angst hat vor Konsequenzen, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob die Mitarbeitenden sich das nicht trauen oder ob die Chefs sich das nicht trauen.
Zu fragen oder
es auch zuzulassen, dass ein ehrliches Feedback kommt. Mitarbeiterbefragungen gibt es ja überall, aber die sind ja oft sehr, sehr, sehr generisch formuliert.
Ja.
Es gibt Unternehmen, die haben das ganz offen, wo auch die Feedbacks der Mitarbeitenden zu ihren Vorgesetzten im Intranet veröffentlicht werden. Was natürlich super ist, weil jeder möchte eine gute Bewertung haben. Und das funktioniert halt nur, wenn ich auch ein guter Vorgesetzter bin und so, wie meine Mitarbeitenden das brauchen.
Gab es schon Momente, in denen du Aufträge abgelehnt hast, weil du dich mit dem Unternehmen beschäftigt hast, recherchiert hast und dann festgestellt hast, naja, da kann ich mich jetzt nicht so wirklich damit identifizieren?
Es gibt Unternehmen und Organisationen, wo ich sagen würde, nee, das möchte ich nicht. Wenn es auch politisch in eine Richtung geht, mit der ich zum Beispiel gar nichts anfangen kann, bei Parteien zum Beispiel,
ja,
würde ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Mach das mal alleine.
Und wie schaffst du es für dich, den Ausgleich zu finden? Ich hatte es schon erwähnt, du bist auch als Schlager-DJ unterwegs in Berlin. Ich dürfte dich schon oft mitverfolgen, auch als Gast. Macht immer sehr, sehr großen Spaß. Ist das für dich so ein Ventil auch abzuschalten im Privatleben?
Ja, auch. Also zum einen, diese Arbeit, die ich mache, fühlt sich für mich nicht an wie Arbeit. Das ist schon mal viel wert, auch in Richtung Purpose gedacht.
Das schützt aber doch auch nicht vom Burnout, oder? Wenn man das denkt. Also ich bin auch immer, mir macht mein Job auch Spaß, aber ich glaube dennoch, läuft man doch Gefahr, irgendwann in so ein Rad zu geraten.
Genau. Gleichzeitig achte ich auch schon darauf, mir selber Ausgleich zu schaffen. Das DJ-Sein ist ein solcher Ausgleich. Viele sagen, oh, dann machst du da nachts noch Musik, das ist doch anstrengend. Sag ich, ja, ist es.
Ja.
Und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen, ich sage mal, so ein bisschen wie mein Yoga. Ich bin da so in meinem Flow drin und das macht einfach Spaß. Das gibt mir auch was zurück.
Also du machst Schlager-Yoga.
Ich mache Schlager-Yoga.
Hast du einen Lieblingsschlager oder einen Lieblingstitel, den du uns noch mitteilen möchtest?
Das ist jetzt mal eine schwierige Frage.
Tja.
Weil ich ja so viele kenne und so viele spiele. Mhm. Nee, ich weiß es nicht. Ich finde so alle Schlager schön, die irgendwie fröhlich sind, die Spaß machen, die irgendwie sagen, hey, happy life.
Ja, ist doch gut. Wunderbar. Sag mal, Michael, was wünschst du dir ganz persönlich für die Zukunft? Gibt es etwas, klar, Gesundheit, Frieden, sehr, sehr wichtig in diesen Zeiten, aber vielleicht auch im Kontext mit deinem Beruf, mit deiner Berufung, was du den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
Also Gesundheit und Frieden können wir, denke ich, immer gebrauchen, das hast du schon gesagt. Ich würde mir wünschen für mich und auch für alle anderen, dass sich die Menschen mehr selber auch ein bisschen in den Blick nehmen und darauf achten, was sie brauchen und auch den Mut haben, dahin zu gehen, statt es auszuhalten und irgendwann es nicht mehr aushalten können, weil irgendwann ist die Kraft weg. Also da wünsche ich mir einfach mehr Mut und mehr Offenheit, da auch mal neue Wege vielleicht auszuprobieren.
Also, geht eure Probleme an, glaubt an euch.
Geht die Lösungen
an. Geht die Lösungen an, nicht so viel über Probleme sprechen, sondern über das, was danach kommt. Eine bessere Zeit. Michael, vielen Dank für deinen Besuch. Hat Spaß gemacht, sehr großen Spaß mit dir. Und ja, wer dich googeln möchte, kann das natürlich tun. In Berlin, Michael Wilke. Und wünsche dir alles Gute weiterhin, vor allem Gesundheit.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und dasselbe dir und euch.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.